Die Mythen der Austerität. Nach dem Finanzcrash von 2008, den in erster Linie private und nicht etwa öffentliche Schulden verursachten, hat allenthalben der Staat das kapitalistische System vor dem Zusammenbruch bewahrt. Nicht nur pumpte er Geld ins Finanzsystem, er übernahm auch private Vermögenswerte. Einige Monate nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers hatte der US-amerikanische Staat sowohl die Kontrolle über General Motors als auch über Chrysler. Der britische Staat leitete Kundenbanken. Die Staaten des OECD-Raums verwandten 2,5% ihres Bruttoinlandsprodukts auf die Rettung des Systems. Aber obwohl klar war, was die Krise herbeigeführt hatte, eine Kombination von hoher privater Verschuldung und Verantwortungslosigkeit auf Seiten der Finanzwirtschaft, gab man dem Staat die Schuld an allem. Und das trotz der Tatsache, dass Bailouts und antizyklische Konjunkturmaßnahmen das Finanzsystem vor dem Zusammenbruch bewahrt hatten. Anstatt sich als der Held gefeiert zu sehen, der eingesprungen war, um das von der privaten Finanzwirtschaft angerichtete Schlamassel wieder einzurenken, stand der Staat mit einem Mal als der Bösewicht da. Natürlich war es auf allen Seiten zu Fehlern gekommen. Die abnormalen Zinssätze hatten sehr wohl zur Schuldenkrise beigetragen, aber hier wurde die Wahrheit völlig verdreht. Ermöglicht hat dieses verzerrte Narrativ eine Auffassung, die seit den 1970er Jahren in den Vordergrund gerückt war. Dass der öffentliche Sektor irgendwie weniger fähig sei, für Wirtschaftswachstum zu sorgen, als der private. Also schwenkte im Gefolge der Krise ganz Europa auf einen Sparkurs ein. Als besonders tragisch erwies sich das für schwächere europäische Staaten. Anstatt ihnen zu ermöglichen, Output und Beschäftigung durch Investitionen wieder auf einen vorrezessionären Stand zu bringen, befahl ihnen die Troika, IWF, EZB und Europäische Kommission wiederholt, die öffentlichen Ausgaben auf ein Minimum zu reduzieren. Jedes Land, dessen Haushaltsdefizit die im Vertrag von Maastricht festgelegte Grenze überstieg, sah sich streng bestraft. Durch Bedingungen für Bailouts, die, wie selbst der austeritätsfreundliche IWF später einräumte, kontraproduktiv waren. Austerität, um es kurz zu sagen, geht davon aus, die Verschuldung des Staats sei schlecht für das Wachstum. Die einzige Möglichkeit, sie zu verringern, bestehe darin, Ausgaben und Verschuldung der öffentlichen Hand durch das Erwirtschaften eines Überschusses zu reduzieren. Und das ungeachtet der sozialen Folgen. Sei die Staatsschuld erst einmal auf ein nicht näher spezifiziertes Niveau gesenkt und die Finanzen des Staates wieder robust, habe der Privatsektor freie Hand, wieder für Prosperität zu sorgen. Austeritätspolitik prägt seit fast einem Jahrzehnt die Politik mehrerer britischer Schatzkanzler und EU-Finanzminister. In den USA droht der Kongress, angefangen mit Newt Gingrich in den 1990er Jahren bis hin zu den gesetzlich vorgeschriebenen Ausgabenkürzungen unter Androhung der Zwangsverwaltung der Hausmittel nach der letzten Finanzkrise, periodisch damit, der Bundesregierung den Hahn abzudrehen, wenn sie nicht endlich die Ausgaben kürzt. Diese Austeritätsfixierung zur Reduzierung der Staatsschuld vergisst freilich etwas ganz Grundlegendes. Was zählt, ist langfristiges Wachstum, dessen Quelle, in was investiert wird, und seine Verteilung, wer die Früchte bekommt. Nimmt man im Rahmen der Austeritätsmaßnahmen Kürzungen in wesentlichen Bereichen vor, die Kapazitäten für künftiges Wachstum schaffen, Bildung, Infrastruktur, Gesundheitsvorsorge, wird das BIP, egal wie mangelhaft es definiert ist, nicht wachsen. Die Ironie dabei ist darüber hinaus, dass die Kürzung des Haushaltsdefizits allein womöglich wenig Wirkung auf die Staatsschuldenquote, Schulden durch BIP hat, wenn dabei der Nenner des Bruchs Schaden erleidet. Und wenn die Kürzungen für noch mehr Ungleichheit sorgen, wie sie das Institute for Fiscal Studies im Fall der britischen Austeritätsmaßnahmen der letzten Jahre aufgezeigt hat, kann der Konsum nur durch weitere Schuldenaufnahme, beispielsweise über Kreditkarten, wachsen. Nur so lässt sich die Kaufkraft halten. Investiert die öffentliche Hand stattdessen in Bereiche wie Infrastruktur, Innovation, Bildung und Gesundheit, wodurch sie eine gesunde Gesellschaft und Gelegenheiten für alle schafft, werden die Steuereinnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit steigen und die Schulden gehen relativ zum BIP zurück. Es ist hier von kritischer Bedeutung, sich klarzumachen, dass Wirtschaftspolitik keine Wissenschaft ist. Man kann Austeritätsmaßnahmen einleiten, in der Hoffnung, damit das Wachstum zu fördern, selbst wenn eine solche Politik die Nachfrage hemmt. Oder man konzentriert sich darauf, in Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Berufsausbildung, Forschung und Infrastruktur zu investieren, in dem Glauben, dass diese Bereiche kritisch für das langfristige Wachstum des Bruttosozialprodukts sind. Letzten Endes hängt die Wahl der Politik stark von der eigenen Interpretation der Rolle des Staats in der Wirtschaft ab. Ist er wichtig für die Wertschöpfung oder ist er bestenfalls ein Cheerleader am Spielfeldrand?